Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, wenn sich dieser Wunsch, dass Friede zu uns komme, doch nur erfüllte. Doch der Frieden scheint weit entfernt. Um nur ein paar der Dinge herauszugreifen, die im Moment durch die Nachrichten gehen und im vergangenen Jahr durch die Nachrichten gegangen sind und auch uns mal mehr oder mal weniger zu beschäftigen. Da sind die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine mit Militäraufgebot, mit gegenseitigen Drohungen zwischen NATO und Russland. Und nun auch noch die Unruhen, der Aufstand in Kasachstan. Ein nächstes Land, wo eine versuchte Revolution blutig niedergeschlagen wird und scheitern kann, nachdem das im vergangenen Jahr schon in Belarus geschehen ist. Im vergangenen Jahr gab es auch Militärputsche in Myanmar, im Sudan, wo immer noch Menschen sterben, wo die neuen Machthaber Jagd machen auf die, die ihnen widersprechen könnten. Genauso wie wir das in den letzten Monaten verfolgt haben in Hongkong, wo die Freiheit mehr und mehr eingeschränkt wird, wo die Demokratiebewegung brutal unterdrückt wird. Und nicht nur in Hongkong, sondern auch dort, wo es muslimische Bevölkerung in China gibt. Was wir von den Uiguren hören, ist nichts weniger als furchtbar. Und dann soll dort in China das Fest des Völkerfriedens, die Olympischen Spiele, stattfinden. Natürlich haben wir im vergangenen Jahr auch die Rückeroberung von Afghanistan durch die Taliban erlebt. Und trotz ihrer Versprechen sehen wir, dass die Unterdrückung von Frauen und Mädchen wieder Einzug hält. Dass Menschen getötet werden, die versucht haben, in den letzten Jahren etwas dort aufzubauen. Und wir sehen immer noch das Elend, das durch all diese schlimmen Gegenden, durch all diese Unterdrückung und Gewalt ausgelöst wird. Wir hören immer noch mehrmals pro Woche von Menschen, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Darunter sind im Moment gerade Menschen, zum Beispiel aus Afghanistan, die sich darauf verlassen haben, geschützt zu werden und dann eben doch auf eigene Faust das Land verlassen müssen, auf verschlungenen Wegen. Und damit habe ich noch nicht einmal alle Brennpunkte dieser Erde aufgezählt. Und wir müssen nicht fern gucken. In unserem eigenen Land erleben wir zunehmend die Spaltung unserer Gesellschaft. Dass die Menschen, die vielleicht nur Angst vor dem Coronavirus haben und Angst vor allem, was damit zusammenhängt, in die Arme getrieben werden von Rattenfängern, von denen, die darauf gewartet haben, ihre Chance zu nutzen, sich in unserem Land irgendwie an die Macht zu putschen. Wir erleben, dass Menschen, die vielleicht tatsächlich nur von Sorge getrieben werden, vereinnahmt werden und plötzlich in einer Reihe stehen mit Leuten, die eindeutig rechtsextremistisch sind, die keine guten Ziele haben. Wir erleben mehr und mehr Gewalt. Die ersten Toten hat es auch schon gegeben. Und wir erleben all das, trotz allen Einsatzes von Menschen, die für Frieden arbeiten. Trotz all dem, was wir Mennoniten mit unseren Kräften, mit dem Friedenskomitee, mit dem Friedenszentrum in Berlin tun, was aber natürlich auch andere Friedensbewegte tun in Deutschland und in anderen Gegenden der Welt, was Irene zum Beispiel tut mit seiner Arbeit. Immer wieder werden diese Bemühungen zunichte gemacht von der Gewalt, die von den Mächtigen kommt oder von Menschen, die einfach ihre eigenen Interessen über den Frieden setzen. Da ist es manchmal schwer, mit Zuversicht in die Zukunft zu sehen. Und dabei habe ich noch gar nicht von der Pandemie und von der Bedrohung durch die Klimakatastrophe gesprochen. In so Zeiten, wo die Nachrichten mich überfluten mit schlechten Nachrichten aus aller Welt, da sehne ich mich nach einem Hoffnungsschimmer. Da sehne ich mich nach guten Geschichten. Da sehne ich mich danach, dass nicht nur ich getröstet werde, der ich ja doch zum großen Teil nur als passiver Zuschauer daneben sitze und davon erfahre, sondern dass natürlich hauptsächlich die, die unter den Krisen und Konflikten unserer Welt leiden, getröstet werden. Ich sehne mich nach Sanftmut, nach Freundlichkeit, nach Respekt. Und ich vermute, vielen von euch geht es auch so. Und vielen, vielen Menschen vor uns ging es so. Schon dem Volk Israel, als es im Exil war, als sie an den Wassern von Babylon saßen und weinten, wie es im Psalm heißt, als sie die Opfer von Macht und Gewalt waren, als sie nicht nur ihre Heimat, sondern damit auch ihren Gott verloren hatten. Da sagt ihr Prophet zu ihnen, und ich lese aus dem 42. Kapitel des Jesaja-Buches: Der Herr hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Der Herr, der wahre und einzige Gott, hat den Himmel geschaffen. Wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Er ist es auch, der gesagt hat, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. Euch Israeliten aber sagt er, ich bin der Herr, der mächtige und helfende Gott. Diese meine Ehre lasse ich mir von niemand nehmen. Meinen Ruhm überlasse ich nicht den Götzen. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Ihr Lieben, den Israeliten damals verspricht Gott einen, der Hilfe bringt. Und das tut er, anders als wir das kennen, nicht mit Macht und Gewalt. Eigentlich verspricht Gott im ersten Teil mehr, was er nicht tun wird. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Das klingt schon fast wie ein Rezept. Ein Rezept dafür, wie Gott sich den Umgang zwischen Menschen wünscht. Gott wünscht sich, dass wir das Verletzte heilen und pflegen. Dass wir die Schwachen nicht wegwischen, sondern unterstützen und stärken. Gott wünscht sich Sanftheit und Respekt statt Stärke und herrisches Auftreten. Ist das eine realistische Hoffnung? Oder ist das nur eine vergebliche Hoffnung? Damals wie heute. Nun, Israel, die Israeliten, die an den Wassern von Babylon saßen und weinten, haben damals die Erfahrung gemacht, dass aus einem Hoffnungsschimmer, aus ihrem Hoffnungsschimmer, den sie da gesagt bekamen von ihrem Propheten, Realität wird. Und dass das, was da im zweiten Teil des Textes, den ich gelesen habe, gegen Ende hin, was dort angekündigt wird, wahr geworden ist. Wo Gott einen direkt anredet. Ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. Die Israeliten damals haben tatsächlich nach 50 Jahren die Befreiung aus ihrer Gefangenschaft, aus dem Exil und die Rückkehr in ihre Heimat erlebt. Sie haben das erlebt, als Babylonien, der Staat, der mit seiner starken Armee Jerusalem zerstört und sie in Gefangenschaft geführt hatte, nun selbst erobert wurde von einem noch stärkeren, noch mächtigeren Staat, von Persien. Als der siegreiche König Kyros mit seinen Armeen in Babylon einzog und als einen seiner ersten Akte die gefangenen Israeliten in die Heimat und Freiheit entließ. So klingt der zweite Teil unseres Predigttextes fast wie ein Loblied auf den persischen König Kyros und wurde wohl auch damals, als dann das Buch Jesaja aufgeschrieben wurde, so verstanden. Als ein Lobpreis des Kyros, als ein Zeichen dafür, dass Gott sich als sein Werkzeug sogar einen fremden, nichtgläubigen König aussuchen kann. Dass auch der fremde, nichtgläubige König damit unter der Herrschaft Gottes steht, weil Gott der Herr der ganzen Welt ist. Doch es ist ja nur eine halbe Erfüllung von Gottes Verheißung. Denn Kyros ist ja immer noch ein Machtmensch, ein siegreicher Feldherr, der mit seinen Armeen Babylon erobert hat, der mit Gewalt selber zum mächtigsten Mann der Erde wurde, seine Macht erobert hat und dabei sicher viele Schilfrohre zerbrochen und viele Dochter ausgelöscht hat. Und während die Israeliten sich freuten, wieder frei zu sein, wieder in ihrer Heimat zu sein, den Tempel wieder aufbauen zu können, wieder bei Gott zu sein und Gott bei sich zu spüren, so blieb doch auch nach dieser Befreiung der erste Teil von Gottes Versprechen unerfüllt. Das Versprechen nach einem Befreier, der eben nicht mit Macht kommt, der die Schwachen stärkt, statt sie aus dem Weg zu wischen. Erinnert euch an den Text der Evangelienlesung. Er nimmt die Worte dieser Weissagung, dieser Prophezeiung des Jesaja auf. Das ist der, den ich erwählt habe, sagt die Stimme, als Jesus getauft wird. Du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt sie zu ihm. Und die Taube schwingt sich auf ihn herab, so wie der Frieden sich auf die Erde und auf die Völker, auf alle Völker herabschwingen soll. Matthäus und mit ihm die ersten Christen sahen die Verheißung Gottes aus dem Jesaja-Buch bei Jesus erfüllt. Das Versprechen Gottes sahen sie in Jesus Wirklichkeit werden. In ihm sahen sie die Qualitäten, die Jesaja hier nennt für den Retter. Die Qualitäten der Liebe und der Zuwendung zu den Schwachen. Sie sahen, dass er nicht mit Macht agierte, dass er auf Macht sogar verzichtete und dass er trotzdem Menschen befreite, heilte, ihnen neue Lebensmöglichkeiten schuf, sie freimachte von den Mächten, die sie binden wollten. Und sie sahen, er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Sie sahen, dass sein Licht durch den Versuch, es zu löschen, als man ihn ans Kreuz schlug, nur noch heller schien, als er auferstand und wieder bei ihnen war. Da sahen sie jemanden, auf denen das, was Gott bei Jesaja versprochen hatte, tatsächlich passte. Besser als auf König Kyros oder irgendeinen Gewaltherrscher. Und wir Mennoniten und mit uns viele andere, die für den Frieden arbeiten, glauben bis heute, dass nur auf diesem von Gott gewiesenen Weg wirklich Frieden zu den Menschen und Licht zu den Völkern gebracht werden kann. Mit Sanftheit und Respekt statt einem Auftreten mit Stärke und überlegener Macht. Damit, dass wir Wunden verbinden, statt Wunden zu schlagen. Damit, dass wir Menschen aufrichten, statt sie klein zu machen. Das ist bis heute der Weg der Nachfolge Jesu. Ein Weg, den viele Menschen weltweit gehen. Und den auch wir mit unseren kleinen Möglichkeiten zu gehen versuchen. Denn das Versprechen Gottes, dass auf diesem Weg der Frieden kommt, ist bis heute nicht vollständig eingelöst, aber es steht noch da. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Und so warten wir und arbeiten wir an dem Frieden, den Gott uns angekündigt hat, schon mit den Worten des Jesaja, und der begonnen hat mit dem, was Jesus gesagt und getan hat. Und dieser Friede Gottes, der alles menschliche Denken übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.